Heute habe ich folgendes Thema, das habe ich genannt Moved by Compassion. Das heißt, bewegt von der Barmherzigkeit, bewegt von der Barmherzigkeit Gottes. Wenn man sich heute die Nachrichten anschaut, wenn man sieht, was in der Welt abgeht, wenn man sieht, was gerade hier in Deutschland vor sich geht, wenn man die Nachrichten verfolgt mit den ganzen Terroranschlägen, mit dem Amoklauf in München, da in Arnsbach, in Reutlingen, wo eine Frau mit einem, wie hieß das Ding nochmal? Mit einer Machete getötet wurde. Wenn man die Nachrichten anschaut, dann denkt man, was passiert eigentlich in dieser Welt? Was für eine grauenhafte Welt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es passiert so viel Böses hier in dieser Welt. Immer wieder, wenn wir die Nachrichten anschauen, es geht so viel Negatives hier ab. Letztendlich muss ich sogar sagen, bei so vielen Nachrichten, bei so vielen Dingen, die wir sehen, die so schlecht laufen, dass mein Herz sogar irgendwie abgehärtet wird. Ich höre die Nachrichten einfach, aber irgendwie lässt es mein Herz kalt. Irgendwie bewegt es mich nicht mehr so wirklich, wie das eigentlich tatsächlich ist. Und hier ist für mich Jesus ein großes Beispiel. Also ich glaube nicht, dass wir von jeder Nachricht, die wir hören, uns gleich fertig machen sollen und dass wir gleich überall so eine krasse Mitleidenschaft gezogen werden sollen. Irgendwo braucht man auch gesunden Abstand, aber dennoch gibt es eine gesunde Barmherzigkeit, die Jesus in sich hatte und die Jesus vorgelebt hatte. Jesus hat eine Barmherzigkeit für Menschen, Jesus hat eine Barmherzigkeit für kranke Leute. Wenn er den Kranken sah, es ließ ihn nicht kalt zurück, es erschütterte ihn, es machte etwas mit ihm, es bewegte ihn. Als er Menschen sah, die nur in Not waren, die Hilfe brauchen, es ließ ihn nicht kalt zurück, sondern als er diese Menschen sah, es tat etwas mit seinem Herzen. Er wurde bewegt. Er war bewegt von Barmherzigkeit. Moved by compassion. Und in der Bibel gibt es einen Mann, der ebenfalls diese Barmherzigkeit Jesu erfahren hatte. Dieser Mann ist der Schreiber des ersten Evangeliums, des Matthäus-Evangeliums. Von dem Mann, von dem wir heute das erste Evangelium haben, das Matthäus-Evangelium, er war ein Schurke. Er war ein Verräter seines eigenen Volkes. Er war in den Augen seiner eigenen Leute ein richtiger Sünder, ein Halsabschneider. Und wenn man sich das vorstellt, dass von diesem Mann letztendlich das Evangelium rausgekommen ist, dass er das Wort Gottes geschrieben hat, dann frage ich mich, was ist mit diesem Mann passiert? Dieser Mann, der Matthäus hieß, war ein Zöllner. Und wenn man heute das Wort Zöllner hört, dann denkt man sich nichts Schlimmes dabei. Denn du weißt ganz genau, das sind die Leute, die den Warentransport verzollen. So klar, man mag nicht Dinge zu verzollen. Jeder, der fliegt, der denkt, oh, das sind immer wieder zusätzliche Kosten, kommt wieder 20-30% drauf auf die Dinge, die ich gekauft habe. Aber das Wort Zöllner, das damals, wenn das Wort damals ausgesprochen wurde, dann hatte es eine ganz andere Bedeutung. Wenn die Leute damals das Wort Zöllner gehört haben, dann haben sie gleich gewusst, das ist ein Abzocker. Denn die Zöllner, sie haben nicht so viel Geld verdient und sie haben versucht, den Preis möglichst so hoch zu machen, dass sie mehr im Wohlstand leben können und einfach ein größeres Gehalt haben können. Die Zöllner, auch genau nochmal ein bisschen zurück, und zwar, damals bestand ja das Römische Reich. Das Römische Reich war ein großes Reich, umringt vom Mittelmeerraum. Und dieses Reich hatte ein kleines Land da drin, das hieß Israel. Dieses Land Israel, worum es sich eigentlich immer in der Bibel sich dreht, stand unter der Herrschaft des römischen Reiches. Und da waren eben diese Zöllner eingesetzt, aber diese Zöllner waren nicht von Rom selbst eingesetzt, nicht von römischen Beamten, sondern diese Beamten wurden dann von Israel selbst eingesetzt. Und wer es weiß, das römische Reich, sie hatten Kaiser. Und diese Kaiser, sie wurden praktisch vergottet. Es gab einen gewissen Kaiserkult. Und das heißt, dass diese Zöllner, die nun von Rom eingesetzt wurden, aber selbst eigentlich zu den Israeliten gehörten, die selbst eigentlich Juden waren, dass sie unbewusst irgendwie Empathie zum Kaiserkult hegten. Vielleicht haben die es nicht getan, aber so wurden sie dann von den eigenen Landsleuten, von den Juden betrachtet. Deshalb wurden sie umso mehr verhasst, weil die Juden sagen, wir glauben nur an einen Gott, aber hier, er empathiert gemeinsam mit den Römern, die den Kaiserkult verehren, die den Kaiser als Gott darstellen. Und gleichzeitig haben die Juden ein Bild, wenn du mit Sündern Kontakt hast, wenn du mit einem Zöllner Kontakt hast, wenn du mit ihm Gemeinschaft pflegst, wenn du mit ihm eine Freundschaft hast, dann verunreinigst du dich. Wenn du ihm die Hand gibst, dann verunreinigst du dich. Und dieser Mann, der als Bandit galt, dieser Mann, der als Verräter seines eigenen Volkes galt, als ein Sünder, als ein Ungläubiger, dieser Mann erlebte die Barmherzigkeit Gottes. Dazu möchte ich mit euch gemeinsam aufschlagen aus Matthäus 9, ab Vers 9. Und da heißt es, als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Also erstmals, Jesus, er läuft nun an diesem Räuber, an diesem Halsabschneider vorbei, der als Verräter seines Volkes ging. Und er sieht den Mann. Er sieht ihn nicht nur, sondern er gibt ihm auch die Aufmerksamkeit. Und das Interessante ist, dieser Dialog, den man jetzt liest, er wirkt irgendwie künstlich, irgendwie kurz. Und die Reaktion, die in diesem Dialog als Folge kommt, scheint irgendwie unverständnisvoll. Denn Jesus sagt nicht viel, er sagt zu ihm nur, folge mir nach. Und dann stand Matthäus auf und folgte Jesus. Okay, ein Mann, der in so einem Zustand ist, ein Mann, der ein Sünder ist, der seine eigenen Landsleute abzockt, Jesus sagt ihm nur, steh auf und folge mir nach. Und er steht auf und folgt Jesus. Er lässt sein altes Leben hinter sich und sagt, ich werde jetzt ein Nachfolger Jesus. Kann es so einfach sein? Ich persönlich glaube, dass dahinter viel, viel mehr steckt. Ich glaube, dass dieser Mann vorbereitet war auf das, was da geschehen ist. Ich glaube nicht, dass dieser Mann hier der Stolze war, der gesagt hat, hey, ich möchte in diesem Leben leben, wo ich bin, sondern ich glaube vielmehr, dass er sich als einer, der ausgegrenzt ist, wusste. Er wusste, ich gehöre irgendwie nicht dazu, zu dem Rest. Ich werde hier anders angeschaut, aber von irgendetwas muss ich doch leben. So, und in seinem Inneren kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er eigentlich nach Hilfe schrie. Dass er sagte, ich möchte nicht in diesem Zustand weiterleben, in dem ich gerade bin. Ich bin irgendwie am Rand der Gesellschaft. Aber gerade, weil ihn auch alle so behandelt haben, als würde er am Rand der Gesellschaft sein, weil keiner auf ihn zugegangen ist, war es für ihn umso noch mehr schwieriger. Und Jesus, als es hier heißt, dass Jesus ihn sah, ich glaube, Jesus sah ihn nicht nur körperlich. Er gab ihm nicht nur die Aufmerksamkeit, sondern Jesus sah sein Inneres. Er sah sein Herz und er sah, dass dieser Mann in einer Not ist. Und das bewegte Jesus. Und er wusste, dieser Mann ist bereit. Er möchte ein neues Leben haben. Folge mir nach. Und Matthäus stand auf. Er wartete schon so lange auf diesen Moment. Er stand auf und folgte Jesus. Danach organisierte er ein großes Fest. Denn es heißt ab Vers 10, später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Nun dieser Mann, der gerade noch ein sündiges Lebensstil hatte, der so lange darauf gewartet hat und Jesus ihn einlud, ein neues Leben zu führen. Er nahm das an, als neue Person fing er nun an, mit Jesus zu leben. Und er hatte so eine Freude, ich glaube, dass dieser Moment ihn so mit Freude erfüllte, dass er sagte, hey, das muss gefeiert werden. Hey, da machen wir jetzt ein großes Fest draus. Und da Matthäus natürlich keine anderen Freunde hatte, als nur diese ganzen Sünder und die ganzen Leute, die genauso ticken wie er selbst, andere Zolleinnehmer, so dann lud er alle diese Freunde ein, weil er wollte, dass diese Menschen Jesus kennenlernen. Damals galten als Sünder diejenigen, die Juden waren und die eben nicht nach dem frommen pharisäischen Gesetz gelebt haben. Die eben gesagt haben, wir sind zwar Juden, aber irgendwie wollen wir mit diesem Glauben nichts zu tun haben. Sie galten als Sünder. Ebenfalls galten diejenigen zur damaligen Zeit als Sünder, die wirklich kriminell waren, die wirklich Verbrechen verursacht haben, die einen schlechten Ruf hatten. Und ich glaube, dass eben genau diese zweite Gruppe hier beteiligt war. Menschen mit einem schlechten Ruf, die verworfen sind, aber Jesus, er sieht die Not dieser Menschen. Er sieht den Menschen nicht vom Äußeren an, sondern er sieht sein Herz und er wird bewegt von diesem Zustand und er geht auf diese Menschen zu. Und ich möchte jetzt gleich mal ein Foto, ein Bild zeigen. Es wirkt vielleicht ein bisschen provokant. Es wirkt wirklich vielleicht ein bisschen provokant, aber ich glaube, dass diese Botschaft, die dahinter steckt, etwas zeigt. Darf ich das erste Foto zeigen? Also das erste Bild. Hier ist Jesus, also man muss jetzt nicht unbedingt gucken, wie Jesus hier aussieht, das sieht vielleicht echt hier ein bisschen komisch aus, aber ich glaube, dass dieses Bild eine Botschaft für uns hat. Jesus mit Verbrechern, mit Gangstern, mit Ganoven. Ganz ehrlich, wenn ich das Bild anschaue, dann kommen mir schon die ersten Vorurteile. Aber wie kann man denn mit solchen Leuten abhängen? Guck mal, das sind solche Sünder, das sind solche Verbrecher. Aber genau für diese Menschen hatte Jesus ein Herz und er ist auf sie zugegangen, weil er kannte ihr Herz. Dann lesen wir weiter ab Vers 11. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Pharisäer, das sind eine streng jüdische religiöse Gruppierung, für die das Gesetz, die fünf Bücher Mose, die Tora, der erste Teil der Bibel, so das sind die fünf Bücher Mose, der erste Teil, die sagen, wir wollen das Gesetz erfüllen, das Gott uns gegeben hat, das durch Mose überliefert wurde. Und sie hatten einen Eifer für das Gesetz und sie stellten die Erfüllung des Gesetzes höher als alles andere. Ist ja erstmal nicht schlecht, ne, dass sie das Gesetz erfüllen wollen. Und sie sahen auf einmal, dass Jesus mit diesen Sündern zu tun hatte. Warum hatten sie da ein Problem? Das Problem resultiert daraus, ihr müsst euch vorstellen, okay, hier ist das Gesetz, worauf sich die Pharisäer stellen. Sie wollen das gesamte Gesetz erfüllen, aber da sie so eifrig für das Gesetz sind, haben sie um das Gesetz praktisch noch eine große Mauer gebaut. Ein Schutzrahmen, dass dieses Gesetz ja nicht angetastet wird. Also zusätzliche Menschengesetze, dass das Gesetz so abgesichert ist und so sicher ist, dass man nicht mal irgendwie die Möglichkeit hat, irgendwie das Gesetz zu verstoßen. So, und das ist der Rahmen, sage ich mal. Das sind die zusätzlichen Gebote. Sie haben einen Schutzraum um dieses Gebot, das in der Mitte liegt, getan. Und da gehörten eben viele Reinheitsgebote, wie zum Beispiel, dass man die Töpfe waschen soll, dass man, wenn du mit einem Sünder Kontakt pflegst, der nicht die Hände gewaschen hat, dann verunreinigst du dich auch. Mahlzeitgeboten, ganz viele. Also einmal diese ganz krassen Reinheitsgebote. Hände waschen, Töpfe waschen, Geschirr waschen. Wenn du das nicht tust, versündigst du dich. Aber gleichzeitig Gebote, mit wem du Kontakt pflegst. Wenn du eine Freundschaft mit einem Sünder hast, das, was Jesus gerade tat, dann verunreinigst du dich ebenfalls. Und sie hatten diesen Sicherheitszaun. Aber das Problem ist jetzt, dass Jesus diesen Sicherheitszaun verlassen hatte. Er hat eben mit den Sündern gegessen, die nicht immer die Hände waschen. Er hat eben mit ihnen Kontakt gepflegt. Mit den Sündern. Und dadurch hat er sich praktisch selbst verunreinigt. Da entstand auf einmal ein Konflikt zwischen Jesus und den Pharisäern. Und die Pharisäer fragen, wie können deine Jünger mit ihnen gemeinsam essen? Du musst wissen, das gemeinsame Essen zur damaligen Zeit hat einen ganz, ganz anderen Stellenwert als heute. Heute kannst du nach der Jugendgruppe nach Hause gehen oder nach dem Gottesdienst und du hast eine Person, die du kennst und da sind vielleicht zwei, drei andere Ehepaare oder Leute, die du vielleicht gar nicht kennst, die einfach dabei sind. So, und du denkst da nicht viel, viel Größeres dabei. Wir essen einfach und das war's. Aber damals, wenn du gemeinsam gegessen hast, es hatte eine viel, viel größere Bedeutung. Dahinter steckt eine nonverbale Kommunikation. Und zwar hat Jesus, da wo er gemeinsam mit ihnen gegessen hat, hat er praktisch ausgesagt, ich anerkenne deinen Status an. Ich anerkenne meine Freundschaft mit dir an. Ich anerkenne, dass ich mit dir in Harmonie leben möchte. Ich anerkenne dich als Mensch. Und all das assoziierte das gemeinsame Essen, wo die Pharisäer sagten, das kann nicht sein. Das Gesetz verbietet es. Wie kann dieser Jesus sowas tun? Jesus dagegen bezichtigte die Pharisäer als Heuchler. Er sagte, nach außen sehen sie toll aus. Sie versuchen die Gebote zu erfüllen. Hey, sie gehen in die Synagoge. Sie fasten. Sie beten. Sie halten Vorlesungen. Sie machen all diese guten Dinge. Aber innen, ihr Herz ist verdorben. Und Jesus wusste, dass die Pharisäer einen Lebensstil hatten, wo es darum ging, immer besser zu werden, immer mehr das Gesetz zu erfüllen, immer perfekter zu werden, immer weniger in Sünde zu leben und praktisch immer aufzusteigen im Gesetz, immer tiefer verankert sein. Und dass sie dadurch praktisch allen anderen Menschen, die jetzt nicht ganz dazu gehörten, einen Druck auferlegten. Du musst genauso sein. Du musst auch so leben wie ich. Guck mal, wie ich lebe und guck mal, wie du lebst. Dass sie praktisch unbewusst Bürden auf andere Leute gelegt haben. Mit diesem Druck, du musst genauso leben, du musst genauso das Gesetz erfüllen, wie wir es tun. Es ist praktisch ein geistlicher Konkurrenzkampf, die äußerlichen Gesetze zu erfüllen, indem sie sich selber gegenseitig immer wieder toppen. Und Jesus sagte, ihr Herz ist verdorben. Ihr Herz ist verdorben, weil sie anderen Leuten Lasten auferlegen, die sie selbst nicht erfüllen können, weil sie in ihrem Innersten eigentlich verdorben sind, nach außen aber schön aussehen. Lesen wir weiter. So, meine Bibel ist selbst gesprungen. Ah ne, ich habe das mit dem Alten Testament gezeigt. Matthäus 9 nochmal. Dann sagte Jesus, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Wer von euch geht zum Arzt? Du wirst nur zum Arzt gehen, wenn du krank bist. Wenn du nicht krank bist, dann wirst du nicht zum Arzt gehen. Ne? Das ist logisch, die Gesunden, die brauchen keinen Arzt. Die Sache ist, dass die Leute, mit denen Jesus hier unterwegs war, in diesem Haus, diese Menschen, die wussten ganz genau, ich brauche einen Arzt. In der Situation, wo ich stecke, ich weiß, dass mein Lebensstil nicht gut ist. Und Jesus ist zu denen hingegangen, weil diese Menschen wussten, sie brauchen einen Arzt. Die Pharisäer dagegen, sie gehörten ebenfalls zu der Gruppe, die einen Arzt bräuchten. Sie waren ebenfalls krank. Beide Gruppen waren ebenfalls krank. Die Sünder und die Pharisäer. Beide bräuchten normalerweise den Arzt. Das Problem ist, dass die Pharisäer es nicht anerkannten, dass sie nicht gesehen haben, dass sie den Arzt brauchen. Und das verurteilte Jesus. Im Grunde genommen gab er ihnen einen Vorwurf, ihr bräuchte den Arzt eigentlich noch mehr als die anderen, aber ihr erkennt es nicht. Ihr braucht den Arzt noch mehr. Ihr lebt nach dem Gesetz, ihr seid so heilig, aber ihr erkennt gar nicht, dass euer Herz verdorben ist und dass ihr ganz dringend eine Behandlung braucht. Und diejenigen, die es erkennen, die wollen behandelt werden, sie wollen verändert werden, sie wollen wieder gesund werden und sie werden auch gesund und sie werden auch verändert und sie werden behandelt und werden neue Menschen werden. Vers 13. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Darfst du das Bild 2 zeigen? Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Diese Stelle hat mich total bewegt. Und diese Stelle fordert mich in meinem persönlichen Glaubensleben immer wieder ganz von vorne heraus. Jesus sagt, das, was ich suche, ist Barmherzigkeit und nicht Opfer. Jesus war ein Mensch, der von Barmherzigkeit getrieben wurde. Jesus wurde getrieben davon, dass eine verlorene Welt gerettet werden soll. Er hatte Mitleid zu den Menschen. Er sah die Not und die Not ließ ihn nicht kalt zurück. Die Pharisäer dagegen waren vom Opfer gedrängt, bewegt. All das, was sie getan haben, all das, was sie bewegte, spielte sich darum, das Gesetz möglichst zu erfüllen. Und genauso ähnlich kann es auch in unserem Leben sein, dass wir einerseits bewegt werden können, Gott Opfer zu geben, oder dass wir von der anderen Seite bewegt werden können, in Barmherzigkeit zu leben. Meine Frage heute an dich, was bewegt dich heute als Christ? Wo stehst du heute? Wirst du davon bewegt, Gott Opfer zu bringen? Oder wirst du wirklich davon bewegt, ist wirklich dein Antrieb, dass Menschen gerettet werden, dass diese Sünder von Jesus erfahren? Wisst ihr, wir können so viele Opfer bringen. Wenn wir vom Opfer getrieben werden, dann kann es sein, dass wir jeden Sonntag in die Kirche gehen. Es kann sein, dass ich meine Bibel lese. Es kann sein, dass ich bete. Es kann sein, dass ich mein Opfer in die Gemeinde hineinzahle. Aber Gott sagt, ich brauche dein Opfer nicht. Ich zeige es mal bewusst jetzt extrem auf einer Seite. Gott sagt, ich brauche dein Opfer nicht. Wenn das dein Antrieb ist, warum du Christ bist, Hauptsache Opfer zu bringen, damit Gott zufrieden mit dir ist, damit du Hauptsache deinen Status als Christ halten kannst, ist es das, worum es geht? Ist es das, was Gott von dir will? Wisst ihr, und es ist eine scharfe, scharfe Grenze zwischen Barmherzigkeit und Opfer. Und immer wieder erwische ich mich selber, dass ich meine Gebetszeit nur deshalb mache, um Gott zu beruhigen. Immer wieder erwische ich mich selber dabei, dass ich diese Dinge einfach nur tue, um irgendwie drin zu sein. Ja, und die Verpackung kann schön sein. Alles sieht gut aus. Hey Markus, du bist ein super Christ, guck mal, was du alles tust für Gott. Aber Gott sagt zu mir, Markus, ich brauche dein Opfer nicht. Ich brauche dein Opfer nicht. Das, was ich von dir haben möchte, ist Barmherzigkeit. Und wenn du Barmherzigkeit hast für die Menschen, dann wird Opfer folgen. Wenn wir anfangen, den Menschen zu sehen, dann wird das Opfer folgen. Dann wissen wir, warum wir all das tun. Meine Frage an dich, was ist dein Antrieb heute? Was ist dein Antrieb heute? Es passiert so unbemerkt, so langsam und so sachte, dass wir dieses Herz für die verlorene Welt verlieren. Dass uns die Menschen, die draußen sind, dass sie uns egal werden. Wenn ich heute in mein Herz schaue, was sehe ich? Was sehe ich in den anderen Menschen? Die Pharisäer, wisst ihr, was sie sahen? Sie sahen Sünder. Sie sahen Menschen, die kaputt sind. Die sahen diese Bande, die so schlimm aussehen, wie die krassesten Sünder. Hey, da kommen richtige Vorwürfe. Aber Jesus sah die Not und er wurde bewegt. Wirst du heute noch bewegt, wenn du die Not der Welt siehst? Ist die Not der Welt dein Antrieb? Jesus ist nicht gekommen auf die Erde in erster Linie, um sich als Opfer dahin zu geben. Ja, er ist gekommen, um sich als Opfer dahin zu geben, aber sein erstes und primäres Ziel war die Rettung dieser Welt. Das Opfer kam als Folge. Das Opfer war das Resultat, weil er den Menschen gesehen hat. Und all das, was wir heute hier tun, unsere Gottesdienste, das tun wir deshalb, weil wir die Not in der Welt erkennen. Weil wir eine Welt sehen, die verloren ist und die Jesus braucht. Eine Welt, die zerrüttet ist. Und ich verspreche euch, es gibt so viele Menschen, die kaputt sind. Es gibt so viele Menschen, die in Depressionen leben. Europa ist statistisch gesehen, was Depressionen und Suizid angeht, ganz, 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 ganz weit oben. Es gibt so viele Menschen, die warten wie dieser Matthäus darauf, dass du hingehst und sagst, Jesus ist eine Hoffnung für dich. Weil dir dieser Mensch nicht egal ist, sondern weil du angetrieben bist von diesem Menschen. Was ist dein Antrieb heute? Ist es Opfer oder ist es Barmherzigkeit? Wofür lebst du heute? Und wir merken es oft gar nicht. Wir merken oft gar nicht, wie schnell wir in diesen Zustand hineinrutschen. Und ich spreche heute in allererster Linie zu mir selber. Ich erwische mich immer wieder, dass meine Barmherzigkeit erkaltet, dass mein Herz kalt wird und dass ich einfach diese Dinge nur noch aus Routine mache, weil es eben dazu gehört. Wann hast du das letzte Mal diese Zeit gehabt, wie Jesus, als er auf diese Sünder zukam? Wann wurdest du zuletzt mal bewegt, jemanden einzuladen, weil du weißt, dieser Mensch braucht Hilfe? Wann hast du überhaupt diesen Schritt mal unternommen, jemanden kennenzulernen? Und da ist Jesus für mich ein gewaltiges Beispiel. Ich möchte noch eine Stelle vorlesen aus Jesaja 58. Und da geht es um das Volk Israel, die gefastet haben, die Gott ein Opfer dargebracht haben. Und wie gesagt, Opfer ist nicht schlecht. Das Wichtige ist unser Antrieb. Und Gott erhörte ihre Gebete nicht. Gott erhörte ihr Fasten nicht. Jesaja 58. Ab Vers 2 lese ich. Sie suchen mich Tag für Tag und begehren, meine Wege zu kennen. Wie ein Volk, das Gerechtigkeit übt und das Recht seines Gottes nicht verlassen hat. Sie verlangen von mir gerechte Urteile, begehren die Nähe Gottes. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum kasteien wir unsere Seele und du beachtest es nicht? Seht, an euren Fasttagen geht ihr euren Geschäften nach und treibt alle eure Arbeiter an. Siehe, ihr fastet, um zu zanken und zu streiten und reinzuschlagen und mit gottloser Faust. Ihr fastet gegenwärtig nicht so, dass euer Schreien in der Höhe Erhörung finden könnte. Meint ihr, dass mir ein solches Fasten gefällt, wenn der Mensch sich selbst einen Tag lang quält und seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilfhalm und sich in Sacktuch und Asche bettet. Willst du das dein Fasten, willst du das ein Fasten nennen und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Und jetzt kommt das Fasten, das Gott gefällt. Das Opfer, das Gott gefällt, mit dem Fokus für den Menschen, wo wir getrieben sind von der Barmherzigkeit Gottes. Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht? Dass ihr die Knoten des Joches löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst? Dass wenn du einen Entblößten siehst, du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst? Ich weiß, es ist jetzt alles so extrem dargestellt. Und ich weiß, dass wir im Inneren das sehen und dass wir diesen Auftrag auch leben. Ich weiß es. Ich weiß es, dass wir innerlich nach Gott ausgerichtet sind und getrieben sind, auch irgendwo Menschen zu erreichen. Es ist bewusst extrem. Ich stelle es bewusst extrem dar, weil diese Grenze so schmal ist. Und dass man sich immer wieder neu revolutionieren soll, sein Herz immer wieder neu revolutionieren soll und sagen, mein Herz soll zerbrochen sein für den Zerbrochenen. Mein Herz soll weinen für den Weinenden. Ich sehe den Menschen und ich suche diesen Menschen. Denn das ist, warum Jesus auf die Erde kam. Jesus kam auf die Erde, um dich zu retten. Und du hast selbst erfahren, dass dein Leben durch Jesus verändert wurde. Du hast Vergebung erfahren. Du hast Veränderung erfahren. Er hat dir deine Sünden genommen. Du wurdest ein neuer Mensch. Du bist im Glauben gewachsen. Du hast seine Barmherzigkeit erfahren. Und nun, sagt er, weil du meine Barmherzigkeit geschmeckt hast, so möchte ich auch, dass du diese Barmherzigkeit an andere Menschen weitergibst. Deshalb bin ich gekommen. Und das ist unser Antrieb. Und dass wir diese verlorene Welt erreichen, diese Barmherzigkeit. Wie gelangen wir nun zu dieser Barmherzigkeit? Wenn ich heute in mein Herz schaue, ganz ehrlich, ich erwische mich immer wieder, ich bin nicht ein emotionaler Typ. Also das, was ich predige, entspricht eigentlich gar nicht meinem Charakter so richtig. Ich bin nicht so einer, der immer so mitgenommen wird. Ich bin viel eher sachlich, sachorientiert. Aber letztendlich mündet doch alles bei Menschen. Letztendlich das größte Liebesgebot, liebe Gott und liebe Menschen, mündet all das, was wir tun, bei Menschen. Und da sage ich Gott, zerbreche mein Herz und lass mich die Not sehen, die hier in der Welt ist. Dass ich getrieben bin, aber dass ich nicht nur getrieben bin, sondern dass ich zu diesen Menschen gehe. Was wir brauchen, ist eine Herzenrevolution. Das, was wir brauchen, dass wir vor Gott Buße tun und sagen, Herr, vergib mir, dass mein Herz so kalt geworden ist. Vergib mir, dass ich nur noch ein Opfer gebe, dass ich da bin, dass ich mein Zehnten gebe und ist alles schön und gut. Vergib mir, dass ich aber letztendlich den wahren Antrieb in meinem Herzen verloren habe. Und Gott wird unser Herz zerbrechen. Gott wird unser Herz erneuern. Mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Liebe füllen. Und wisst ihr, dieses Leben mit Gott, wenn wir die Not des anderen Menschen sehen, das ist ein Christsein, das abenteuerlich ist. Das ist ein Christsein, das Spaß macht. Das ist ein Christsein, wo du entfacht bleibst, wo dein Inneres lebendig bleibt. Wenn du die Not des anderen siehst, dann wirst du nicht eingerostet werden. Dann wirst du nicht irgendwann faul werden und einfach das Gefühl haben, ich tue die Dinge immer wieder und irgendwie ist da nicht mehr so das wahre Leben dahinter. Klar, man wird älter, man gewöhnt sich dran, genauso beim Liebespartner. Und dennoch kann man irgendwie diese Liebespartnerbeziehung aufrechterhalten, dass es nicht eingerostet wird. Wir brauchen diese Herzensrevolution, dass wir Gott sagen, vergib mir. Und Gott möchte unser Herz verändern an dieser Stelle. Ich habe vor 2 Jahren ein Praktikum gemacht in einer Gemeinde in Russland. Und als ich das, was ich dort sah, habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Also es ist auch wirklich kein Vorwurf oder sonst was gegen diese Gemeinde. Ich sage das bewusst, nicht, dass es so rüberkommt. Diese Gemeinde hat vor 22, 23 Jahren angefangen mit einem Mann, der früher drogenabhängig war. Dieser Mann hat Jesus kennengelernt und hat angefangen, diese Gemeinde zu bauen. Heute ist diese Gemeinde nach 23 Jahren richtig gewachsen. Die haben jetzt ungefähr 70, 80 Gemeinden und sind in 30 Ländern aktiv, innerhalb dieser kurzen Zeit. Und das, was mich in dieser Gemeinde am meisten bewegt hatte, ist ihre Barmherzigkeit, ihre Liebe zu anderen Mitmenschen, aber auch praktisch. 85% ihrer Pastoren, die sie weltweit haben, sind ehemalige Drogenabhängige. Wo wir heute sagen, wie können diese Menschen noch verändert werden? In so einem elenden Zustand. Wie schwer ist es, dass wir diese Menschen heute noch retten können, die in Drogen gefangen sind? Die sind in so einem verpeilten Zustand, dass man die kaum herausholt. Und dennoch habe ich gesehen, innerhalb kurzer Zeit, innerhalb ein paar Jahren, was möglich war. Ich möchte gerade, dass du Bild Nummer 3 zeigst. Und zwar habe ich da einen Mann namens Grisha kennengelernt. Und Grisha, er war 22 Jahre im Gefängnis. Er war ein richtig Krimineller. Der hat Autos angehalten, bewaffnet und so weiter. Dinge ausgeraubt und ist dann eben für 22 Jahre ins Gefängnis. Drogen, Alkohol und all diese Dinge. Leute aus der Gemeinde haben ihn aufgenommen in ein Reha-Zentrum, haben ihr Leben für diesen Mann investiert. Er hat sein Leben Jesus gegeben. Dieser Sünder, dieser Verbrecher, dieser, der am Rand steht, wo es kaum mehr Möglichkeiten gibt, dass man verändert wird. Wisst ihr, und was mein Herz so bewegt hat? Dieser Mann fängt jetzt an, eine Bibelschule zu machen. Dieser Mann arbeitet jetzt mit Kindern im Kinderdienst. Und denkst, wie kannst du so einen Mann an Kinder ranlassen? So ein Verbrecher. Das hat mein Herz bewegt. 80-85% der Gemeinde ehemalige Drogenabhängige. Weil eine Barmherzigkeit ist für die Menschen. Ich möchte, dass du weiter zeigst. Bild 4. Und die haben auch sogenannte Häuser der Barmherzigkeit. Ich glaube, das war in St. Petersburg. Und die nehmen Leute auf der Straße auf, die praktisch am Sterben sind. Hier dieser Mann, er hat keine Beine. Da sind jetzt nur diese Knieschoner da. Dieser Mann hat keine Beine und dieser Mann hat keine Beine. Hier ist übrigens mein Bruder, mit dem wir so viele schlimme Sachen gemacht haben. Beide sind jetzt verändert. Er wird jetzt Pastor in Augsburg. Und diese Leute, die am Sterben sind, die im Schnee, in der Kälte gelegen haben, vom Alkohol sterben, von Drogen sterbend liegend, wurden aufgenommen, ganz dreckig, ganz stinkig. Dann wurden sie in ein Haus reingebracht, denen wurde Essen gegeben. Sie wurden umgezogen, sie wurden gewaschen, ihnen wurden neue Kleider gegeben und hier ein neues Haus bekommen. Was haben sie dafür getan? Sie haben gar nichts dafür getan, absolut nichts, sondern Menschen haben die Not gesehen, haben sie aufgenommen und heute sind es veränderte Menschen, die Jesus kennengelernt haben und die so eine Lebensfreude haben, wie sie schon lange nicht mehr gekannt haben. Ich war in Wladiwostok, das ist ganz in Osten Russland, da haben die das erste Haus der Barmherzigkeit gebaut, also sie bauen so Dinge überall. Und in diesem Haus, wurde mir gesagt, sind 3000 Menschen mittlerweile durchgegangen und zahlreiche haben Jesus kennengelernt. 3000 Leute aufnehmen, die an der Straße liegen, innerhalb von 23 Jahren. Wenn ich das höre, dann sehe ich, was Nächstenliebe bedeutet. Das soll mein Herz bewegen, die Not des anderen. Wir kennen diesen elenden Zustand nicht mehr. Wir kennen nicht mehr diesen elenden Zustand von diesem Matthäus, der das Evangelium schrieb. Nach außen schauen wir runter und denken, Verbrecher, Abzocker, du verleugnest unser eigenes Volk. Aber im Innen drin, tiefer zerbrochen und bereit, das Evangelium anzunehmen. Und Leute, die Selbstmord machen wollen, die machen nicht einfach so Selbstmord, sondern sie suchen die letzte Möglichkeit. Sie suchen den letzten Kontakt, sie suchen den letzten Hauch Hoffnung. Und wenn sie gar keine Hoffnung mehr bei keinem Menschen finden, wenn sie absolut keine Hoffnung mehr finden, dann, wenn sie merken, ich interessiere keine Menschen, dann lassen sie sich umbringen. Aber wenn da ein Hauch Hoffnung ist, wenn da nur ein Mensch zu ihnen hingehen würde und würde sagen, du bist wertvoll, Herr Jesus wartet auf dich, schon das alleine würde Hoffnung in diesen Menschen hineinbringen. Wir sagen, Deutschland ist schwer zu erreichen. Ja, in den Deutschen ist eine Mentalität drin, die kann man nicht mit den Afrikanern vergleichen. Afrikanern kannst du Waschpulver als Gott verkaufen und die glauben das, ja. Viele, also nicht alle, aber sie glauben einfacher. Aber dennoch gibt es in Deutschland so viele Gebiete, wo Menschen offen sind und wo sie warten, verschlossen in ihren Zimmern. Lass uns mal einfach gemeinsam aufstehen. Und ich möchte nochmal gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du gekommen bist, um eine verlorene Welt zu retten. Ich danke dir dafür, dass du voll Barmherzigkeit bist. Und dass die Barmherzigkeit dich ans Kreuz getrieben hat. Dass die Barmherzigkeit dich getrieben hat, ein Opfer zu bringen, weil du uns, den Menschen, gesehen hast. Und ich möchte bitten, dass du uns als Gemeinde bewegst, Herr, dass diese Gemeinde, dass diese lebendige Gemeinde, Herr, dass sie das niemals aus dem Fokus verliert. Dass sie niemals den Fokus verliert, getrieben werden von deiner Barmherzigkeit. Und dass sie niemals in ein System von Opfer reinkommen, wo sie einfach das ganze Prozedere durchführen können. Ich möchte bitten, dass du deine Hand darauf legst und dass dieses Feuer da ist in dieser Gemeinde für eine verlorene Welt. Ich möchte bitten, dass wirklich das praktisch ausgelebt wird. Dass wirklich diese Barmherzigkeit, dass du kommst und uns mit deiner Barmherzigkeit füllst. In deinem wunderbaren Namen, Jesus. Du bist gut. Amen.